Der 60-jährige George Saunders gehört zu den Meistern der zeitgenössischen amerikanischen Short Story. Jetzt hat er seinen ersten Roman vorgelegt. Lincoln im Bardo hat im letzten Jahr den renommierten Man Booker Prize gewonnen und liegt nun bei Luchterhand auch in der deutschen Übersetzung vor. Und das ist ein Buch, wie man es nicht oft zu lesen bekommt. Ein Roman wirklich ums große Ganze, der auf eine höchst ungewöhnliche Art die Schönheit des Lebens feiert, indem er nämlich vom Tod erzählt. Dafür nimmt Saunders eine wahre Begebenheit zum Anlass. Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg stirbt in einer Februarnacht des Jahres 1862 Willie, der 11-jährige Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln, an Typhus. Gram gebeugt, auch das ist historisch verbürgt, kehrt Lincoln nach dem Begräbnis nachts allein zur Gruft zurück, um den Sarg zu öffnen und den geliebten Sohn noch einmal in den Armen zu halten. Und da setzt der geniale erzählerische Dreh von Saunders ein. Willie ist nämlich noch nicht ganz tot. Er hängt sozusagen in einem Durchgangsstadium fest, eine Art Schattenreich, das die Buddhisten Bardo nennen. Was Saunders daraus macht, das ist atemberaubend. Nach diesem Buch bin ich wirklich anders und mit einem neuen Blick nach draußen auf die Straße getreten. Das passiert sehr selten. Auch SWR-Literaturchef Frank Hertwig hat das Buch gelesen. Ich sage, was für ein großer, tiefer, komischer, trauriger, bewegender Roman. Was sagen Sie?
Ganz ehrlich, heute werden wir kein Gespräch führen, bei dem wir uns streiten müssen. Mir ging das so ähnlich. Es ist wirklich, glaube ich, das wichtigste Buch dieses Jahres und vielleicht auch der letzten Jahre. Es ist ein echtes Meisterwerk, es ist ein großes Buch und wir können ja einfach gemeinsam versuchen, es zu verstehen und zu erklären, warum es so groß ist.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Titel an, Bardo, Lincoln im Bardo. Im Roman selber kommt das Wort Bardo gar nicht vor, aber eben im Titel, und da bedient sich Saunders bei der buddhistischen Lehre, beim tibetanischen Totenbuch. Was ist das für ein Reich, das Bardo?
Ja, interessanterweise muss man dieses tibetische Totenbuch, müsste man eigentlich als Bardo-Buch bezeichnen. Also das Wort Toten kommt da gar nicht im Titel vor, habe ich jetzt alles gelernt. Es ist ein Zwischenzustand zwischen Leben und der Wiedergeburt. Und dann gibt es im Buch noch weitere Einteilungen für diese Zeit. Und es gibt wohl auch die Möglichkeit, aus diesem zirkulären Prozess herauszukommen und den zu transzendieren. Im Christentum gibt es ja ähnliche Zwischenzustände. Man erinnert sich an den Limbus oder das Fegefeuer. Das sind nicht biblische Erfindungen des Mittelalters, weil man versucht hat, mit dieser Moralfrage fertig zu werden, dass kleine Sünden genauso schlimm seien wie große Sünden. Und dann hat man das versucht zu entwickeln. Aber das grundsätzlich Wichtige ist, das Bardo ist im Unterschied zum Limbus oder dem Fegefeuer. Im Fegefeuer oder im Limbus ist man durch die Gnade oder Ungnade Gottes. Und im Bardo gibt es eine Art freier Wille. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Dramaturgie des Romans. Also es herrscht dort in diesem Bardo, da ist niemand richtig glücklich. Jeder sehnt sich nach einem anderen Zustand, eine große Unruhe. Und man darf sich im Bardo auch nicht wirklich eingestehen, dass man schon tot ist, denn sonst müsste man den Bardo verlassen.
Und in diesem Zwischenreich tummeln sich nun bei Saunders fast unübersichtlich viele Geister. Das sind circa 160 Stimmen, die er da mischt. Eine Art Querschnitt ist das auch durch die amerikanische Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts. Und diese toten Seelen, die noch nicht wissen oder auch gar nicht akzeptieren wollen, dass sie tot sind und die auch zum Teil wieder ins Leben zurückdrängen, die bilden sozusagen den Erzählerchor des Romans. Also ein ganz ungewöhnlicher narrativer Zugriff ist das. Und man muss sich erstmal ein bisschen einlesen. Aber ich finde, wenn man die ersten ca. 50 Seiten, wenn man so reinkommt, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Und es ist absolut brillant eigentlich, wie er das alles zusammenfügt. Wie ging es Ihnen mit dieser Form?
Sie haben das völlig richtig beschrieben. Also man kommt dann sehr schnell rein. Es gibt was Grundsätzliches, was Saunders, glaube ich, auszeichnet, auch schon in seinen Short Stories. Er kann mit wenigen Tönen und Klängen eine Figur beschreiben. Also die Figuren unterscheiden sich nach ihren Stimmen. Es ist wirklich ein Orchester, das man hören kann. Man hört, wenn man so will, die Bratsche, die Tuba etc. Alle sprechen irgendwie anders. Manche haben einen ganz harten, obszönen Slang. Andere haben wieder eine ganz, ganz taffe Sprache. Aber es gibt eben auch drei Hauptprotagonisten. Ich kann es ja vielleicht mal kurz vorstellen. Das eine ist Hans Vollmann. Er ist Drucker. Er hat eine jüngere Frau geheiratet. Sie, glaube ich, 18. Studien, er 46, 47. Und er hat gedacht, ich begehre sie lieber nicht. Sie ist einfach noch zu jung. Er hatte Respekt vor ihrer Jugend. Und dann kommen sie sich trotzdem näher. Und irgendwie hat er dann die Idee, jetzt in der nächsten Nacht könnte man endlich den Geschlechtsverkehr vollziehen. Und dann fällt ihm ein Balken auf den Kopf und er stirbt. Und mit dieser Sehnsucht ist er natürlich noch im Bardo. Dann gibt es Roger Bevins. Er ist homosexuell, er ist verliebt. Aber derjenige, der ihn den er begehrt, der stößt ihn zurück und dann begeht er Selbstmord. Und beim Selbstmord merkt er eigentlich, nein, ich wollte doch eigentlich im Leben sein und wollte wieder zurückkehren. Das ist auch seine Sehnsucht nach dem Leben. Und die dritte Hauptfigur ist der Reverend Everly Thomas. Und der hat ein besonderes Geheimnis. Er ist nämlich der Einzige, der den Bardo schon einmal überschritten hat ins Jenseits und vor dem jüngsten Gericht stand, vor der großen Waage und gemerkt hat, nein, es würde ihm an den Kragen gehen. Er bleibt also aus Angst im Bardo.
Diese drei sind eben die Hauptgeister, wenn man so will. Und die kümmern sich in diesem Bardo ja auch um den kleinen Willy Lincoln. Die sind sehr besorgt um ihn, weil Kinder es da besonders schlecht haben. In diesem Zwischenstadium, die sollen eigentlich relativ zügig ins Jenseits kommen. Und das geht in diesem vielstimmigen Gewusel nie unter. Das ist eben diese Vater-Sohn-Geschichte, die das Herzstück des Romans bildet. Die väterliche Liebe und auch die tiefe Trauer Lincolns um seinen 11-jährigen Sohn Willy. Eine Geschichte, in der es ja vor allem um das Loslassen können geht und auch um Erlösung.
Es ist genau diese wohl historisch verbürgte Nacht vom 25. Februar 1862 bis in die Morgenstunden. Lincoln war dort wirklich in der Gruft und dann nimmt er seinen Sohn in den Arm und diese Geste rührt alle Mitbewohner des Bardo und sie wissen, dass Kindern wirklich dieses schreckliche Schicksal droht im Bardo, weil Kinder zu sehr wieder ins Leben zurück wollen. Es gibt da ein negatives, schreckliches Beispiel, das ist Elias Traynor und die versteinern und darum wissen die drei Hauptprotagonisten, wir müssen irgendwie den Willy dazu bringen, dass er den Bardo verlässt und es könnte gehen, indem Willy in seinen Vater hineingleitet und seine Gedanken lesen kann und dann sollte Willy eigentlich hören, dass sein Vater sagt, er soll an einen hellen Ort kommen ohne Leid. Das ist ein Mantra, das im Buch immer wieder kommt. Und das versuchen sie herzustellen. Und dann haben sie ihn eigentlich schon in der Gruft und hoffen, dass das passiert. Aber dann geht Lincoln wieder. Und im nächsten Schritt versuchen dann die ganzen Geister, die ganzen Bardo-Geister, Lincoln wieder zurückzubringen. Es gelingt ihnen irgendwie. Man weiß nicht, gibt es Einfluss oder nicht. Aber dann kommt der Friedhofswärter. Das ist, der zerstört dann diese Möglichkeit. Lincoln geht weg, geht aber in die Kapelle. Und dann gibt's diese bösen Versteinerungsgeister, die dann die drei Protagonisten verfolgen, die wiederum Willy fast wie im American Football hin und her werfen. Es ist eine ungeheuer wilde, screwballhafte Verfolgungsjagd. Und so schaffen sie den Willy in die Kapelle. Und da kann dann Willy in seinen Vater eintreten.
Genau, da gibt es noch einen letzten innigen Moment zwischen den beiden. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Sonders verknüpft die persönliche Krise Lincolns, also die Trauer um diesen Sohn, mit der großen politischen Krise des Bürgerkriegs. Anhand dieses Geisterchors, der ist auch super übersetzt von Frank Heibert, also ganz genial, entwirft Sonders eben auch ein großes Panorama des Bürgerkriegs, die vielen Toten, die Grausamkeiten, die Praxis der Sklaverei. Das kommt alles auch im Bardo vor irgendwie und da bekommt das Buch auch eine große politische Dimension, finde ich.
Auf jeden Fall. Also es gibt Rassismus im Bardo. Es gibt ja diesen üblen Lieutenant, der da mit seiner Schutztruppe durch den Bardo streift und versucht, die schwarzen Toten irgendwie wegzutreiben, weil er genauso rassistisch im Bardo ist, wie er es früher im Leben war. Und wir erfahren natürlich von vielen, vielen Schicksalen. Es gibt eine junge Frau, die vielfach vergewaltigt wurde und die jetzt eine schwarze Frau, die jetzt im Bardo lebt und dort nicht mehr spricht. Aber es gibt auch die Kehrseite. Das ist auch eine politische Dimension, die der Roman hat. Beim Versuch, Lincoln zurückzubringen in die Gruft zu seinem Sohn, vereinigen sich die Geister und sie versuchen so Energien zu entwickeln. Und da gibt es so einen richtigen utopischen Augenblick, wo alle Geister in großer Gemeinschaft versuchen, Druck auf Lincoln auszuüben. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne amerikanische Utopiegedanken, dass der große Zusammenhalt wiederhergestellt werden muss in einer gespaltenen Gesellschaft.
Das Buch besteht nicht nur aus den Stimmen der Geister, sondern Saunders streut auch immer wieder echte und erfundene Zitate von Zeitzeugen aus allen möglichen historischen Quellen ein. So wollte er, wie er im Interview sagte, die Geistergeschichte auch irgendwie erden. Er verbindet das alles so geschickt, dass da ein sehr mitreißender Erzählfluss zustande kommt, obwohl es die eine Erzählerstimme gar nicht gibt.
Nee, die gibt es nämlich auch in den Dokumenten nicht. Man ist sich nicht ganz sicher oft, ob die Dokumente nicht selber auch erfunden sind. Also er ist da wirklich ein guter, toller Handwerker, George Saunders. Er kann auch diese Dokumentenstimmen natürlich brillant nachahmen. Das ist seine große Stärke. Und so kann er die Umstände um diese ganze Willy-Situation erklären. Er kann natürlich auch, und es ist sehr wichtig, die Kritik an Lincoln einbringen. Wie konnte man denn einen großen Empfang geben an dem Tag, als der kleine Willy oben an Typhus erkrankt im Bett liegt, und noch eine größere Dimension. Wie kann man im Bürgerkrieg, wo viele, viele, viele tausende Menschen gestorben sind, sich einfach einem Empfang hingeben? Das sind so kritische Elemente. Dann gibt es ganz widersprüchliche Elemente, das ist auch sehr interessant.
Über den Mondschein zum Beispiel in dieser einen Nacht.
Vollmond oder abnehmender Mond, dann das Äußere von Abe Lincoln wird dann auch verschiedentlich beschrieben. Es gibt dann die Einschätzungen über seinen Charakter, aber es ist auch eine, ich nenne es mal, eine Schulung im kritischen Lesen, und dadurch wird natürlich auch ein historischer Roman legitimiert, indem er gleichzeitig miterzählt, denkt drüber nach, was ist denn eigentlich die historische Wahrheit.
Man kann das ja vordergründig als ein Geisterroman lesen, zum Teil von wirklich grotesker Komik, aber eigentlich ist es eine Geschichte, die eben von uns, von den Menschen handelt. Ein, wie ich finde, zutiefst humaner Roman, der den Blick aus dem Totenreich hinaus wieder auf das Leben richtet, auf die großen und kleinen Dinge, die das Leben ausmachen. Das kann ja schnell kitschig werden, aber Saunders gelingt es, den Kitsch völlig zu vermeiden. Und ich wollte mal kurz eine Stelle aus dem Roman einspielen.
Und für mich gab es nichts mehr zu tun, als auch zu gehen. Obgleich die Dinge der Welt mich noch festhielten. Zum Beispiel eine Meute Kinder, die durch querwiehendes Dezembergestöber trottete. Ein freundliches Feuer geben unter einer unfallschiefen Straßenlaterne. Im hohen Uhrturm eingefroren Vogelbesuch. Kaltes Wasser aus einem Zinnkrug. Abtrocknen des feuchten Hemdes im Nach-Juni-Regen. Perlen, Lumpen, Knöpfe, Teppichflausch, Bierschaum. Wenn jemand dir Gutes wünscht oder daran denkt, zu schreiben, oder bemerkt, dass du dich unwohl fühlst. Ein blutiger Braten in Todesrot auf einer Servierplatte. Der Heckenkamm unter der Hand, während du verspätet zu einem Schulhaus mit Kreide- und Holzfeuergeruch fließt. Über dir Gänse, unter dir Klee und der eigene Atem bei Atemnot. Wie bei feuchten Augen ein Sternenfeld verschwimmt. Die wunde Stelle auf der Schulter, wenn ein schwerer Schlitten geschleppt werden muss. Der Name des Liebsten mit behandschuhtem Finger auf eine vereiste Fensterscheibe geschrieben. Einen Schuh zubinden, ein Paket verknoten, ein Mund auf deinem, eine Hand auf deiner, das Ende des Tages, der Anfang des Tages, das Gefühl, dass es immer einen nächsten Tag geben wird.
Ja, da hören wir Roger Bevins noch einmal, wie er über die Dinge des Lebens resoniert, bevor er sich dann endgültig ins Jenseits verabschiedet. Er entscheidet sich dann doch endgültig zu gehen. Mich hat das Buch auch sehr an Thornton Wilders fabelhaftes Stück »Unsere kleine Stadt« erinnert, wo es eben um die Schwierigkeit geht, wie es dort heißt, das Leben zu verstehen, während man lebt. Erst aus der Rückschau erkennt man die Schönheit und den Wert des Lebens. Das macht auch Saunders mit seinem Roman, finde ich, auf tief bewegende Weise klar.
Ja, darum ist er auch nie kitschig. Und gerade die Stelle, die jetzt vorgelesen wurde, ist ja das Vermächtnis von Roger Bevins in einem Augenblick, wo er sich entschieden hat, darauf zu verzichten. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist die Einsicht in die Vergänglichkeit und der Hymnus auf das Leben zugleich. Und das ist darum natürlich auch nicht durch Kitsch gefährdet. Mich hat das Buch auch nochmal ein berühmtes Totengespräch der Weltliteratur erinnert, nämlich an Dantes Göttliche Komödie. Mhm. Und zwar, weil dort dort natürlich auch unglaublich viele Schicksale versammelt sind. Es wird von Glück erzählt, aber es wird auch von unendlichem Leid erzählt. Und bei Dante ist es natürlich noch eingebettet, sage ich jetzt mal, in den Heilsplan Gottes. Und dann gibt es aber schon bei Dante eine Tendenz, die sich davon emanzipiert und die eigentlich die Frage stellt, es muss von unserem Leben Zeugnis abgelegt werden. Und das macht Literatur, große Literatur. Und ich glaube, George Saunders leistet hier genau das Gleiche.
Also ein wirklich großer Roman über das Leben, über die Liebe, Verlust, Trauer und Mitgefühl. Es kann einen, da muss man sagen, schon manchmal tränenreich wegspülen bei der Lektüre. Ich finde, gerade in diesen Zeiten der grassierenden Hate Speech setzt das Buch ein wichtiges Zeichen. Man wünscht ihm viele, viele Leser, oder?
Ich werde es die nächsten Monate und Jahre verschenken, wie verrückt.
Ich auch. Vielen Dank, Frank Hartwig.
Gerne.
Mit ihm sprach ich über George Saunders großartigen Roman Lincoln im Bardo, 445 Seiten, erschienen bei Luchterhand.